Seit einigen Wochen sind wir dabei, am Sonntag in den Predigten die Davids Geschichte zu betrachten. Und so stand ich letzte Woche vor der Frage, soll ich heute über das Leben Davids weiter predigen oder doch lieber über einen Text, der besser zu Palmsonntag passt? Denn was hat schon David mit Palmsonntag zu tun? Nun, vielleicht mehr, als wir bis jetzt wussten. Lass uns Psalm 8 lesen. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe und das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist der schon, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn weniger geringer gemacht als Engel. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Was hat David mit Palmsonntag zu tun? Wer kann es sagen? Also, er ist nach Jerusalem eingezogen, der David. Etliche Male. Aha. Jesus zitiert an jenem ersten Palmsonntag bei seinem Einzug nach Jerusalem Worte aus diesem Psalm Davids. Und deshalb habe ich diese Botschaft überschrieben: David und Jesus am Palmsonntag. Und ich möchte versuchen, heute in dieser Botschaft aufzuzeigen, wie ein besonderes Merkmal der Herrlichkeit Gottes am schönsten und klarsten in dem Gottmenschen Jesus Christus während der Karwoche und auf ungewöhnliche Weise an jenem ersten Palmsonntag offenbart wurde. Wir haben ja gerade jetzt hier vor der Predigt den dreieinen Gott mit einer Zeile dieses Psalms angebetet. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und das ist mein Hauptanliegen in dieser Botschaft, dass wir erneut mit den Augen des Herzens sehen, die Herrlichkeit Gottes, die Majestät des Herrn Jesus und ihre Bedeutung für unser Leben. Und ganz besonders möchte ich ein Merkmal dieser Herrlichkeit hervorheben, das uns im Psalm 8 und auch beim triumphalen Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem offenbart wird. Psalm 8 beginnt und endet mit der Herrlichkeit des Namens des Herrn. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diesen Vers hat Johann Sebastian Bach übrigens zum Eingangschor in der Johannespassion verarbeitet. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Die Herrlichkeit des Namens Yahweh. Das Wort Herr, in vielen unserer Bibeln mit Großbuchstaben gedruckt, ist die Übersetzung des hebräischen Namens Yahweh. Das ist der persönliche Bundesname Gottes, den Gott Mose, wo offenbarte, EFG Pfullingen?
Kommt schon, ihr lest doch die Bibel. Sie waren euch so motiviert heute Morgen. Ich möchte nicht glauben, dass ihr das nicht wisst.
Ah, ihr seid schon alle eingeschlafen. Ich merk's. Wo hat Gott seinen persönlichen Bundesnamen Mose offenbart? Im Tempel? Nein, es gab noch keinen Tempel. Am brennenden Busch! Mit Ich bin, der ich bin, hatte sich Gott vorgestellt. Und das ganze Wesen Gottes wird mit dieser uneingeschränkten Erklärung unabhängigen Seins sozusagen ausgedrückt. Und der Name Yahweh ist abgeleitet von dieser Selbstoffenbarung Gottes. Die orthodoxen Juden betrachten diesen Namen als so heilig, dass sie nicht einmal auszusprechen wagen. Sie ersetzen ihn beim Lesen der alttestamentlichen Schriften mit dem Namen Adonai, was Meister oder Herrscher bedeutet und als Titel oft verwendet wird. In diesem persönlichen Gottesnamen, Yahweh, sind alle Eigenschaften Gottes zusammengefasst. Er ist der ewig Existierende, der schon immer war und der nie aufhören wird zu sein. Yahweh ist der unveränderliche, selbsterhaltende, selbstbestimmte, unerforschliche, geheimnisvolle Gott. In seinem Wesen ist er von niemandem abhängig. Aber alles auf dieser ganzen Welt und der ganzen Erde ist von ihm absolut abhängig, denn durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Was er tut, tut er um seinetwillen. Es gibt keinen Ort auf diesem Planeten, wo nicht Yahweh, der einzige und absolute Gott, existiert. Er steht über allen Dingen und er erhält alle Dinge. Er ist der Grund und das Ziel aller Dinge, immer und überall. Und er ist größer und weiser und schöner und herrlicher als alles andere, was existiert. O Herr, unser Herrscher, unser Meister, unser König, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das ist der Hauptsatz dieses Psalms. Und er will uns mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes, dass wir darüber staunen, wer Gott ist. Aber zwischen Vers 1 und Vers 9 lenkt David, inspiriert durch den Heiligen Geist, unsere Aufmerksamkeit auf ein ganz besonderes Merkmal der Herrlichkeit Gottes. Wir erkennen dieses Merkmal, wenn wir sehen, wie Gott eine Beziehung hat, erstens zu Kindern und auch zweitens zu Menschen im Allgemeinen. Lass uns diese Beziehungen etwas genauer betrachten. Ist euch beim Lesen aufgefallen, welch ein Kontrast zwischen Vers 2 und Vers 3 besteht? Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Und dann gleich in Vers 3 lesen wir schon, Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind zum Schweigen zu bringen. Vers 2 spricht von Gottes absoluter Hoheit. Nichts und niemand ist höher, größer, stärker, weiser als er. Und was sehen wir dann in Vers 3? Wir sehen Babys. Was für ein starker Gegensatz. Säuglinge und Kinder, die haben doch keine große Macht und Weisheit. Die sind doch absolut abhängig von anderen und ziemlich unbedeutend in den Augen dieser Welt. Aber warum erwähnt der Heilige Geist durch David gerade sie? Was tun sie hier? Und der Text sagt uns, was sie tun. Sie öffnen ihren Mund und sagen, stammeln oder schreien etwas. Aber was immer sie sagen oder schreien, es ist mächtig genug, um den Feind, die Bedränger, die Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. So heißt es eigentlich wörtlich im hebräischen Text. Um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Und was hat das zu bedeuten? Ich denke, David möchte, dass wir ein ganz besonderes Merkmal der Herrlichkeit Gottes hier erkennen. Nämlich, dass Gott in seiner Hoheit und Majestät und Allmacht sich herablässt und Babys, das Sinnbild von Ohnmacht, zum Werkzeug seines Sieges und Triumphs macht. Oder anders gesagt, durch kindliche Schwachheit besiegt Gott seine Feinde. Ist das nicht befremdend? Lass das mal einsinken. In Vers 3 haben wir gelesen, dass Gott Feinde hat. Aber Moment mal. Gott ist doch Gott. Wenn Gott einen Feind hat, ist das doch kein Problem für ihn. Er ist Gott. Er kann seine Feinde mit einem Hauch wegblasen, wenn er will. Wenn er will, muss er nur ein Wort sagen und alles hört auf zu existieren. Und dann haben wir gelesen, er hat bestimmt, dass seine Feinde durch das, was Kinder und Säuglinge sagen oder lallen, zum Schweigen gebracht werden. Könnt ihr dieses besondere Merkmal der Herrlichkeit Gottes hier erkennen? in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit und Hoheit, nimmt Gott nicht nur die Kinder an und umsorgt und behütet sie, sondern gerade sie dienen als Werkzeug zu seinem Triumph. Gott besiegt seine Feinde durch die Schwachheit der Schwächsten, durch den Mund der Kinder und Säuglinge. Wenn wir also über Gott als Kämpfer und Krieger nachdenken, er wird ja auch in der Bibel manchmal so geschildert in bestimmten Bildern, dürfen wir aber diesen Aspekt nicht vergessen. Er gewinnt durch das, was in den Augen der Welt schwach und unbedeutend ist. Er besiegt seine Feinde durch kindliche Schwachheit. Lass uns den zweiten Gegensatz in den Versen 4 bis 8 hier noch kurz betrachten. In den Versen 4 bis 8 oder 4 bis 5, da beschreibt David unseren Gott als den majestätischen Schöpfer, der den Mond und die Sterne, das grenzenlose Universum geschaffen hat. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Schon, dass du dich um ihn kümmerst? David konnte in den klaren Nächten der Wildnis, wir haben letzten Sonntag über die Wildnis nachgedacht, er konnte da in der Wildnis von Judäa unzählige Sterne sehen. Und hätte er angefangen, diese Sterne zu zählen, hätte er mit freiem Auge wahrscheinlich etwa 5000 Sterne zählen können. Heute ist es möglich, schon mit einem 10 cm Teleskop mehr als 2 Millionen Sterne zu sehen. Mit dem Hale-Teleskop aus dem Palomar Observatorium in Kalifornien können die Astronomen mehr als 1 Milliarde Sterne erkennen. Also solche Forschungsergebnisse kannte David nicht, aber er schaute in der Nacht den Himmel an und erkannte diese Kernwahrheit: Gott ist unendlich groß. Im Vergleich zu dieser Unendlichkeit ist der Mensch ein Staubkorn. Und wir wissen heute, dass unsere Milchstraße nur eine von mindestens 1000 Milliarden Galaxien ist, die alle einen Durchmesser zwischen 1 Million und 10 Millionen Lichtjahre haben. Meine Güte. Verglichen mit den Planeten oder mit den Sternen, nicht zu erwähnen, die 1000 Milliarden Galaxien, ist der Mensch unendlich klein. So wie der Gegensatz zwischen Gott und Säugling, so ist auch diese Distanz zwischen Gott und dem Menschen unendlich groß. Was tut also dieser kleine, anscheinend unbedeutende Mensch hier? Warum wird er überhaupt erwähnt in diesem Psalm, der mit diesen wunderschönen Worten beginnt und endet? O Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde? Nun, die Antwort steht in Vers 6 und 7. Da lesen wir, in der ersten Schöpfung hat Gott den Menschen etwas geringer gemacht als die Engel. Und er hat ihn schon damals mit Herrlichkeit gekrönt, indem er ihn zum Herrscher über die Schöpfung einsetzte. Ist das nicht erstaunlich, liebe Geschwister? Der Mensch ist wie ein Baby. Er ist nicht viel verglichen mit Gott. Und im Vergleich mit den Werken seiner Hände ist der Mensch unendlich klein. Aber ebenso wie Gott Kinder gebraucht, um seine Feinde zu besiegen, so gebraucht er schwache, kleine Menschen, um über seine herrliche Schöpfung zu herrschen. Also, hier tritt nochmal hervor dieses besondere Merkmal der Herrlichkeit Gottes. Gott besiegt nicht nur seine Feinde durch kindliche Schwachheit, sondern er regiert auch seine Welt durch menschliche Schwachheit, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst, Vers 5. Aber du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Und was für eine Macht oder Kraft haben schon Säuglinge? Aber gerade durch ihren Mund besiegst du den Feind. Lass uns also diesen Aspekt der Herrlichkeit Gottes nicht übersehen. Er ist sehr wichtig. Er zieht sich durch die ganze Bibel, die Majestät der Macht Gottes. Sie wird umso größer, gerade weil sie durch menschliche Schwäche zum Ausdruck kommt. Wenn wir uns ehrlich betrachten, dann müssen wir doch zugeben, was sind wir doch für unvermögende und unwissende Menschen? Ich habe gestern mit meiner Frau noch eine Sendung angesehen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Kam auf Bibel TV. Und da unterhielten sich Hirnforscher und ein Nobelpreisträger in diesem Bereich Hirnforschung meinte, was wir heute über das Gehirn wissen, ist nur 99,9. Also nur 1%, 99,9% wissen wir nichts, was da eigentlich abgeht. Unglaublich. Aber das ist das Große. Gerade dann, wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Denn die Stärke Gottes ist stärker als die Stärke des Feindes. Und die Torheit Gottes ist weiser als alle Weisheit dieser Welt. So macht Gott die Weisheit der Weisen und die Stärke der Starken zu Schanden. 1. Korinther 1. Was Menschen als schwach, als unbedeutend, als ohnmächtig gewöhnlich einschätzen, das benutzt Gott als Mittel zu seinem Sieg. Und was der Mensch als Torheit ansieht, das gebraucht Gott als Mittel zu seinem Triumph. Als also Jesus, der Gottmensch, in diese Welt kam, war genau das das Merkmal seiner Herrlichkeit. Gottes Macht verherrlicht in menschlicher Schwachheit. Gottes Sieg errungen durch kindliche Niedrigkeit. Gottes Herrschaft in dieser Welt gegründet auf demütige Opferbereitschaft. Jetzt lasst uns ins Neue Testament gehen und in der verbleibenden Zeit den Einzug Jesu nach Jerusalem uns nochmal anschauen, wie er uns im Matthäus-Evangelium Kapitel 21 beschrieben wird und sehen, wie Jesus an jenem ersten Palmsonntag Psalm 8 gebrauchte, um genau diese Wahrheit zu verdeutlichen. Deshalb hier mein Punkt: Palmsonntag und die Herrlichkeit des Messias. Jesus nähert sich Jerusalem in Vers 1 und er möchte auf einem Esel in die Stadt hineinreiten und so schickt er zwei seiner Jünger voraus. Frieda hat es schon angedeutet, um einen Esenfohlen zu suchen und herzubringen. Er sagt seinen Jüngern, wo sie das Tier finden und was die Besitzer dazu sagen würden. Aber warum wollte Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reiten? Matthäus gibt uns die Antwort. Verse 4 und 5. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten, er meint den Propheten Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, können wir das nachlesen, geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 600 Jahre vorher hatte der Prophet Zacharia schon den Einzug des sanftmütigen Messias so prophezeit. Jesus wählt also einen Esel, weil er der König Israels war und weil er gerade dieses Merkmal der göttlichen Herrlichkeit zeigen wollte. Er manifestiert seine Königsherrschaft auf einem Esel. Ich kann nur staunen über diesen Aspekt der göttlichen Majestät. Den Juden war die Bedeutung dieses Ritts auf einer Eselin nicht unbekannt. Sie kannten die Prophezeiung des Alten Testaments und so breiten sie ihre Kleider und diese Palmzweige aus auf dem Weg, denn so huldigte man einen König. Und sie rufen in Vers 9, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna, das ist Hebräisch. Und es kommt aus Psalm 118, Vers 25 und bedeutet, Herr, hilf, Herr, rette uns jetzt. Hosianna. Es besitzt sogar dieselbe Wortwurzel wie der Eigenname Jeshua oder Jesus. Und mit diesem Gebetsruf, der zum Jubelruf wurde, brachte das Volk zum Ausdruck, dass sie Jesus für den einen schon von Mose verheißenen Propheten, für den Messias hielten, der sie von allen ihren Feinden, und wahrscheinlich haben sie dabei an die römische Besatzungsmacht gedacht, retten wird. Auch diese Aussage, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, macht deutlich, dass die Volksmengen den messianischen Anspruch Jesu anerkannte. Jesus zieht also nach Jerusalem ein und die Stadt kommt in Bewegung. Und in Vers 12 lesen wir, dass Jesus im Vorhof des Tempels mit einer erstaunlichen Autorität alle diese Geldwechsler und Verkäufer hinaustrieb und mit zwei Zitaten aus Jesaja 56 und Jeremia 7 verurteilt er die Entheiligung dieses Ortes durch Habsucht und Gewinnsucht, die immer auch von Selbstsucht motiviert sind. Und in Matthäus 21, 13 lesen wir, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und dann zeigt Jesus seine messianische Autorität und Macht noch durch eine andere Tat, in Vers 14 lesen wir das, und er heilte die Blinden und die Lahmen, die sich da im Vorhof der Heiden sozusagen aufhielten und die zu ihm kamen. Nun, die Kinder, die dort im Tempelvorhof waren, die waren nicht blind. Die sahen, dass Jesus diese Menschen heilte. Und sie hatten ja auch gehört, wie ihre Eltern kurz vorher noch beim Einzug Jesu nach Jerusalem gejubelt hatten, Hosianna, dem Sohn Davids. Und sie nehmen diesen Ruf auf und schreien selbst, Hosianna, dem Sohn Davids. Auch diese Bezeichnung Sohn Davids, das ist ja ein Titel für den Messias, für den verheißenen, gesalbten Erlöser, der ein direkter Nachkomme von David sein wird. Also, hallo, David hat viel mit Jesus zu tun. Auch am Palmsonntag. Es ist schon merkwürdig, dass hier im Tempel jetzt nur noch die Kinder rufen. Und ich frage mich, ob die Begeisterung der Erwachsenen schon etwas abgekühlt war in der Nähe der Hohepriester und der Schriftgelehrten, die sich auch alle da im Tempel aufhielten. Denn die sind es gerade, die sich unheimlich über diese Ausrufe ärgern und besonders regt es sie auf, dass Jesus den Kindern nicht verbietet, ihn Messias zu nennen. In Vers 16 sagen sie zu ihm, hörst du denn nicht, was diese hier sagen? Und was sie eigentlich mit dieser Frage meinten war, wie kannst du es zulassen, dass sie dich als den Messias bezeichnen, denn du bist doch gewisslich nicht der Messias. Die Antwort Jesu an die Hohepriester ist kristallklar und auch absolut radikal. Zuerst sagt er einfach nur, Jesus, hörst du denn nicht, was diese sagen? Sie nennen dich Sohn Davids. Sie nennen dich König Israels. Sie glauben, du bist derjenige, der zur Befreiung und Erlösung gekommen ist. Sie ehren dich als den Messias. Wie kannst du das zulassen? Ja. Und in diesem einfachen kleinen Wörtchen, ja, steckt eine vielsagende Bedeutung. Ja, ich habe gehört. Ja, ich stimme Ihnen zu. Ja, ich nehme diesen Jubel, diese Ehre mit Freuden an. Ja, was die Kinder sagen, ist absolut richtig. Sie irren sich nicht. Was sie sagen, ist keine Gotteslästerung. Sie sind nicht töricht. Euch, die ihr euch für weise und stark und wichtig haltet, scheinen diese Kinder unwissend, schwach, unbedeutend zu sein. Aber gerade ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr solltet doch die Schrift kennen, erinnert euch dieses Rufen und Schreien dieser unmündigen Kinder nicht an etwas? Und dann zitiert Jesus in Vers 16 dieses Bibelwort aus Psalm 8, das wir vorher betrachtet haben. Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Nun, Jesus zitiert das Wort aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Ihr erinnert euch noch, im hebräischen wörtlichen Text hieß es, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. In der griechischen Version heißt es nun, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. In anderen Worten, die hebräische Fassung dieses Verses, sie sagt uns nicht, wie die Unmündigen und Säuglinge ihren Mund gebrauchen werden, um mit Macht die Feinde zu besiegen. Sie sagt uns nur, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Aber die griechische Version dieses Verses, den Jesus hier zitiert, gibt uns die Antwort, wie Kinder und Unmündige den Feind zum Schweigen bringen, nämlich durch ihr Lob. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Was denkt ihr, warum zitiert Jesus gerade dieses Psalmwort? Nun, ich denke, zwei Dinge geschahen, als er dieses Wort zitierte. Erstens, in dem Augenblick erfüllte sich dieses prophetische Wort Davids aus Psalm 8. Die Feinde wurden zum Schweigen gebracht. Die Schriftgelehrten und Priester konnten nichts mehr sagen. Gott besiegt seine Feinde durch die Schwachheit von Kindern und einfachen Menschen. Die Königsherrschaft des Herrn Jesus wird durch Schwachheit triumphieren. Meine Lieben, das können wir auf dem ganzen Weg bis nach Golgatha beobachten. Und ein zweites sehen wir hier. Wenn Jesus das Lob der Kinder mit Psalm 8 hier rechtfertigt, im Grunde bekennt Jesus damit unüberhörbar seine Gottheit. Durch das Zitat bringt er zum Ausdruck, ihr lieben Schriftgelehrten, was hier geschieht, ist Psalm 8, Vers 3. Merkt ihr das? Gott wird gelobt durch den Mund von Kindern und Unmündigen. Wenn diese Kinder mich als den Messias preisen, als den Sohn Davids, dann preisen sie Gott, denn ich bin Gott. Ehe Abraham war, bin ich. Könnt ihr erkennen, meine Lieben, wie die grundlegende Bedeutung von Palmsonntag sich deckt mit der Bedeutung von Psalm 8, nur dass Gott jetzt einen anderen Namen hat. Die Herrlichkeit Gottes hat ein Gesicht und einen Namen. Psalm 8 verkündigte, dass Gott seine Feinde durch kindliche Schwachheit zum Schweigen bringt und dass er die Welt durch menschliche Schwachheit regiert. Und am ersten Palmsonntag geschah genau das. Nur dass Gott jetzt ein Gesicht und einen Namen hat. Jesus, der Gottmensch. Er besiegt seine Feinde durch die Schwachheit von Kindern und er wird die Welt erlösen und die Welt regieren auf diesem Weg der Schwachheit, der Ohnmacht. Der gekreuzigte Christus ist auch heute noch sehr vielen ein Ärgernis und eine Torheit. Aber in der ganzen Schrift können wir die Wahrheit aus 1. Korinther 1, Vers 25 entdecken. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ist das nicht erstaunlich? Die Botschaft vom Kreuz, die dem stolzen, aufgeklärten, natürlichen Menschen so sinnlos und nutzlos vorkommt, offenbart allen Gerufenen und Berufenen, das heißt allen, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören, die größte Kraft und die größte Weisheit Gottes. Vielleicht denken manche am Ende dieser Botschaft, es war jetzt interessant, diese Zusammenhänge zu sehen, aber gibt es etwas in diesem Text, was ich für mich persönlich heute Morgen mitnehmen kann? Was will der Geist Gottes mir persönlich mit diesem Wort sagen? Möchte jemand ganz spontan bezeugen, was er aus diesem Wort Gottes für sich persönlich mitnehmen kann in diese neue Woche. In einem Satz. Dankeschön. Durch meine Risse strahlt sein Licht. Was nimmst du mit aus diesem Wort Gottes? Was hat das zu tun mit meinem persönlichen Leben? Gott zieht mich durch Jesus. Mein schwaches Lob ehrt ihn. Kinder sind Vorbilder, auch für Erwachsene manchmal. Man kann auch was lernen von ihnen. Gottes Uhr tickt perfekt. Gott hat das Schwache auserwählt, was nichts gilt vor der Welt. Das hat er gesehen. Durch mein Loben und Preisen verkündige ich seine Macht auch in der unsichtbaren Welt. Egal wie schwach mein Lob auch sein mag. Gott liebt ein demütiges und zerschlagenes Herz. Ich denke, dieses Wort fordert auch zum einen jeden heraus, der noch keine lebendige persönliche Beziehung zu Christus hat. Es stellt uns vor die Frage, gehöre ich noch zu den Feinden Gottes? Zu denen, die sich selbst für klug und aufgeklärt halten, die in Jesus eben nicht Jahwe, den ewigen Ich Bin, den Erlöser und Messias erkennen und die einmal zum Schweigen gebracht werden? Oder gehöre ich zu den Kindern, den Schwachen, die Jesus Christus als Herrn Heiland in ihrem Leben erfahren haben und die durch ihn stark sind und durch seinen Geist seine Herrlichkeit und Majestät bewundern und die wirklich von Herzen beten können, Herr, wie herrlich, wie wunderbar, mein Herrscher, ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich wünsche mir sehr, dass alle von uns hier eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und in ihrem Herzen wissen, er ist mein Herr, er ist mein König, mein Erretter. Und deshalb lasst uns, liebe Geschwister, in die Karwoche gehen mit einem anbetenden Herzen. Wir wollen diese Feiertage nicht nur innerlich irgendwie unbeteiligt, traditionstreu einfach nur durchleben, sondern lasst uns erneut staunen über die einzigartige Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, der durch die Ohnmacht des Kreuzes, die Macht des Feindes, die Macht der Sünde, die Macht der Welt besiegte. Und wollen wir uns ganz bewusst in dieser Woche immer wieder unseren Herrn Jesus vor Augen halten und ihn preisen in unserer Schwachheit. Alle inneren und äußeren Feinde, wie immer sie auch heißen mögen, Zweifel, Enttäuschung, Angst, Wut, Neid, Selbstmitleid, Verletzungen, die uns Menschen zugefügt haben, Lieblosigkeiten. Diese Feinde müssen alle verstummen, wenn wir unseren Blick auf Jesus, unseren majestätischen und demütigen König, richten. Zu ihm und durch ihn sind wir mehr als Überwinder. Wollen wir von seiner Herrlichkeit, wie sie sich gerade im Erlösungswerk offenbart hat, immer neu beeindruckt und fasziniert sein. Und lass uns als erlöste Menschen seinen Namen auf der ganzen Erde verherrlichen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.